Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Einen schönen guten Tag, schönen guten Morgen, schönen guten Abend. Hier ist Eiszeit FM, euer Familienprogramm, eigentlich um die Adler Mannheim and All Things Hockey. Ich sage es aber immer noch dazu. Wir haben ja unser Side-Projekt gestartet. Das findet heute seinen Saisonhöhepunkt, Saisonabschluss, wie immer ihr es nennen wollt. Eiszeit FM Overseas ist da. Eiszeit FM Overseas heißt natürlich, schönen guten Tag in die Mittagspause nach New York. Hallo Thorsten, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich. Das sind die schönsten Mittagspausen, wo wir hier irgendwie uns über Eishockey unterhalten.
Sollte man öfter tun. Also, wobei, noch, wir kriegen ja schon Nachfragen, wo wir bleiben. So nach dem Motto, Stanley Cup Finale ist rum und jetzt, wo bleibt ihr denn? Da sind wir. Ich bin Sven, worüber wollen wir reden? Wir wollen ein bisschen auf die Saison zurückschauen. Wir wollen nicht zu viel über Eishockey reden. Thorsten hat ja so ein paar Erlebnisse angesammelt über dieses Jahr, über die wir sehr ausführlich in einzelnen Sendungen geredet haben. Da schauen wir heute nochmal drauf. Jeder hat so seine Tops und Flops der Saison mitgebracht. Da werden wir ein bisschen in die Diskussion gehen. Die persönlichen Highlights natürlich. Ich habe noch so ein paar Fragen an Thorsten, was die Wahrnehmung des Ganzen in den USA angeht, im Gepäck. Und dann schauen wir mal, wo wir landen. Und wie üblich gilt, Thorsten, 45 Minuten?
Das reicht dann auch mal. Die Mittagspause geht nicht ewig, ne?
Ja, alte weiße Männer, die sich zum Reden treffen, haben nicht länger als 45 Minuten. Das gilt auch für uns an der Stelle. Die Zeit läuft ab jetzt. Thorsten, was machen wir denn mit diesem Stanley Cup-Titel? Natürlich müssen wir jetzt erstmal über Eishockey reden. Panthers haben es wieder gewonnen. Dynasty, drittes Mal im Finale. Es wird irgendwie vergessen, im Jahr davor, man redet immer über die drei Finals, waren sie das punktbeste Team der Liga, haben damals das President's Trophy gewonnen. Das ist schon eine beeindruckende Serie, die da hinlegen.
Ja, das muss man sagen. Die haben sich wirklich gut entwickelt. Also, als sie das erste Jahr im Finale waren, da sind sie ja so ein bisschen von hinten nach vorne durchgestartet, nachdem die Saison eigentlich gar nicht so besonders prickelnd war, haben sie da so eine Aufholjagd in die Playoff-Plätze gestartet. Da habe ich dann auch ein Spiel von damals gesehen und war schon beeindruckend, wenn man sich das so anguckt, obwohl sie jetzt in der Saison in der Hauptrunde jetzt nicht so dominant waren wie vorher. Aber wenn du so eine Mannschaft zusammen hast und die dann auch noch so verstärkst, wie denen das ja gelungen ist, dann gewinnst du das Ding halt. Ist natürlich hochgradig bitter für Edmonton, weil ich immer noch der gefestigten Meinung bin, dass diese Mannschaft viele, viele Jahre, wenn sie so gespielt hätte, einfach den Cup gewonnen hätte. Nur halt in diesem und im letzten Jahr nicht.
So. Ja, weil sie halt auf eine Wand trafen, kann man so nennen. Wenn du hast gesagt, du hast sie damals gesehen, die Panthers, wenn du sie heute siehst, wie haben die sich verändert über die Jahre? Ich finde, die haben einen sehr klaren Stil, mit dem sie da in Playoffs immer auftreten.
Ja, also ich finde das beeindruckend, wie die insbesondere hinten stehen, ne? Also gegen die Tore zu machen, ist ja echt schon eine schwierige Nummer. Und die sind halt auch in ihrem, die machen halt aus wenig immer viel. Das ist, also die haben jetzt, ist ja nicht so, dass die den riesigen Sturmlauf da immer veranstalten oder so. Aber die sind halt extrem präzise. Und wenn man sich anguckt, wie oft die dann auch so insgesamt in den Playoffs ihre Tore dann immer so kurz vor den Drittelpausen gemacht haben, also immer so zu dem, wie heißt das immer so schön, zu dem psychologisch günstigsten Zeitpunkt, das ist echt irre. Und da muss also ein Selbstbewusstsein in dieser Mannschaft drin sein. Das ist halt das, was mich so besonders beeindruckt. Dieses, die gehen da raus und die lassen sich auch nicht durch einen Rückstand oder irgendwas da aus der Ruhe bringen. Da wird halt auch mal dann die Verlängerung verloren, das macht nichts, danach wird wieder gewonnen. Also gut, letztes Jahr, das war dann schon fast legendär, 3-0 führen, drei Dinger versemmeln und dann im vierten eiskalt, im siebten Spiel den vierten Sieg da eiskalt wieder reinholen. Und ich glaube, davon zehren die immer noch. Also das ist wirklich beeindruckend gewesen.
Ja, das Thema ist, sie haben Selbstverständnis und wir werden mit Sicherheit irgendwann mal über die kommende Saison reden. Nicht heute ausführlich, aber die werden ja nicht schlechter. Also da passiert ja nicht so furchtbar viel in ihrem Core. Also in dem Kern, die bleiben ja zusammen zum Großteil. Also man kann ja davon ausgehen, Bennett wird auch bleiben.
Die kann man, die kann man eigentlich nur, die kann man eigentlich nur auseinanderkriegen durch biologischen Ablauf, ja, also und eben dadurch, dass die irgendwann zu teuer werden. Also ich glaube, das ist wirklich die einzige Chance für den Rest der Liga, die auf absehbare Zeit da oben wegzukriegen, ist, dass doch vielleicht ein paar Leute da einfach mal zu alt werden und dass einfach ein paar Leute zu teuer werden, weil das ist natürlich so ein Punkt, die wollen natürlich jetzt bestimmt auch alle ein bisschen mehr verdienen. Ja, also
Ja,
zumindest die, die auslaufenden Verträge haben.
sie haben ja auch letztes Jahr dann ein paar abgegeben, aber trotzdem so im Kern, Torhüter, Tkachuk, suchst du ja aus, da bleibt ganz viel zusammen. Was sie so besonders macht, das war ein Gedanke, den ich wirklich spannend fand. Ich habe den in einem Podcast gehört, zu den Leafs, lustigerweise, wo ein Analyst von The Athletic da war. Dom Lu, Nachname, schieß mich tot. Der meinte, bei den Panthers hast du die klare Regel im Management und das ist das, was sie so besonders macht. Sie zahlen ihren Spielern oder sie sind bereit, den Spielern genau das zu zahlen, bis zu dem Punkt, wo der Spieler noch Mehrwert für sie gibt, für das, was sie ihm zahlen. Und sie gehen bei den Verträgen nicht darüber hinaus. Also diese Nummer, ein Spieler, der verdient ist und der dann seinen Vertrag mit 27, 28 als UFA bekommt, wo du normalerweise nochmal so 2 bis 3 Millionen extra drauf bekommst, weil du warst jetzt so lange da. So diese alte Vertragslogik, auf die die NHL Jahrzehnte aufgebaut, die letzten Jahrzehnte aufgebaut hat, so diese Nummer, Entry-Level-Vertrag, dann unterschreibst du deine 6, 7 Jahre, und dann verdienst du Geld. Wurde ja zum einen in die Tonne getreten durch das, was in Toronto passiert ist mit den Verträgen von Matthews und Marner, die einfach schon mit ihrem ersten Vertrag, wo sie noch Restricted Free Agents waren, die großen Summen verdient bekamen, während sie andere nicht nahmen zu dem Zeitpunkt, muss man immer wieder dazu sagen. Und als UFA dann das Geld zu bekommen. Und das machen die Panthers eben nicht. Also wenn du dir ihre Vertragsstruktur anguckst, klar hast du einen Torhüter, der 10 Millionen verdient, aber wenn du dir die Playoffs anguckst, dann ist das fürs Team, zahlt sich's aus. Also
Ja, letztendlich ist das alles immer völlig wurscht. Wenn am Ende dein Kapitän den Pokal kriegt, dann ist jeder Dollar, den du für deine Spieler bezahlt hast, gut angelegtes Geld gewesen. Und ja, letztendlich, also ich fand es letztes Jahr schon interessant, dass sie auch Leute haben gehen lassen. Das stimmt, das ist mir so noch gar nicht aufgefallen. Aber das ist ein guter Gedanke, klar. Die sind halt auch bereit zu sagen, nö, ist gut jetzt. Ja, dein Level ist erreicht, wir holen neu. Und das ist echt gut. Ja.
ja, vor
Denn eigentlich war ja immer so die Erfahrung, diese Dynastien gehen irgendwann daran zugrunde, dass die einfach sich dann überspielen, ne? Also dass die dann zu alt sind, oder dass du halt dann Leute nicht halten kannst, weil du von den teuren Leuten halt nicht alle für mehr Geld verlängern kannst. Ja, das ist ja eben dem geschuldet, dass du eben diese Obergrenze hast. Ne?
ja. Und ich habe es hier gerade mal offen. Die Vertragsstruktur bei denen ist echt sehr, also das ist ein Team. Natürlich können wir wieder über diese Tax-Nummer reden, dass du in Florida ein No-Tax-State hast. Würde ich aber an der Stelle nicht tun wollen, weil die verdienen trotz. Aber es ist nicht so, dass da einer in Verhegi mit 7, Reinhardt mit 8,6, einer der besten Torschützen der Liga seit vielen Jahren, Tkachuk keine 10. Das sind alles Verträge, wo du sagen kannst, ja, das passt, ein Forsling mit unter 6. Also da ist nichts, wie soll ich sagen, da ist nichts dabei, wo du das Gefühl hast, da hat ein Spieler nochmal so seine Belohnung bekommen.
Und das ist natürlich dann wahrscheinlich auch für die Struktur innerhalb der Mannschaft gut.
Ja,
Weil
klar.
wenn das natürlich jeder weiß, dass da keiner ist, der irgendwie die Preise kaputt macht, auf Deutsch gesagt, hast du natürlich auch keinen Neid und Missgunst innerhalb des Teams, ne? Denn das ist ja auch das, wo ich meine, gut, seien wir mal ehrlich, Mannschaften, die den Cup gewinnen, erzählen immer nachher, wie toll die Kabine war und wie harmonisch sich alle
Wenn du gewinnst,
verstehen
ist
und
die
wie,
Kabine immer
ja.
gut. Das ist der
Genau,
größte
wenn du,
Quatsch
solange du,
überhaupt, ja.
ja, also das ist natürlich alles dummes Zeug. Das ist in Deutschland auch nicht viel anders, glaube ich. Aber letztendlich, ja, die machen schon einen ganz guten Eindruck, ne?
Ja, die haben halt auch einen Coach, der sie echt, also Paul Maurice ist halt auch einer, es gibt diesen berühmten Bankmitschnitt, wo sein Team irgendwie, ich glaube, war das letztes Jahr sogar das Finale, wo sie chancenlos hinten liegen, wo er sagt, wir gehen jetzt einfach raus und hauen die Scheiße aus ihnen raus. Also selbst wenn wir es nicht gewinnen, wir tun ihnen jetzt noch so weh, dass es im nächsten Spiel ihnen noch weh tut, so ungefähr.
Ja, gut, wobei der ist ja auch so ein Phänomen, der Mann, ne? Ich meine, wenn du 25 Jahre dabei bist, hast du nichts gewonnen und dann gewinnst du auf einmal dreimal hintereinander im Finale. Ja, und also ist eigentlich auch unverständlich, ne? Also da muss irgendwie in Florida irgendwie alles zusammengekommen sein. Und ja, das mit dem No-Tax und so, da brauchen wir nicht drüber reden, das hat keine Sau interessiert, als weder Tampa noch Florida so richtig heftig gut waren, hat kein Schwein darüber gesprochen, dass du da unten keine Steuern zahlst. Das ist jetzt hier so ein, ich glaube, das ist so richtig erst als Diskussionspunkt aufgekommen nach der Rantan-Nummer hier.
Ja? Nicht? Nachdem ich glaube schon deutlich früher, weil halt Tampa ja auch öfter gewonnen hat und dann war so das Thema, es ist ein Florida-Team, was reinkommt, aber ich glaube, dass die Teams einfach beide sehr klug gebaut waren und sind und dass sich das auszahlt und dass da die Klugheit in dem, wie man einen Kader aufbaut, rauskommt.
Ja,
weil wenn du reinguckst, ist der große Unterschied zwischen Florida und eigentlich fast allen anderen Teams, die mir da begegnen. Sag mir den Schwachpunkt von Florida. Den einen großen Schwachpunkt, den sie haben. Den kannst du bei jedem Team, also mir fallen so viele Teams ein, wo du ihn benennen kannst. Edmonton, ja, der kommt gleich noch zu, aber Florida hat den nicht. Wo du sagen kannst, das ist der Punkt, gegen den du spielen musst. Das hast du dann.
Und ich glaube, es gibt noch einen anderen Punkt, den ich auch glaube, der durchaus ein Faktor ist, so langfristig gesehen. Du kannst halt sowohl in Tampa als auch in Florida relativ ruhig und gelassen arbeiten, weil du diese Medienhektik nicht hast, die du an anderen Standorten hast. Ja, du hast halt nicht Toronto, du hast halt nicht Montreal, wo jeder Pups und Feuerstein sofort ausführlichst auf 3 Fernsehsendern in 17 Podcasts und 28 Zeitungsartikeln diskutiert wird, weil dieses Eishockey läuft halt in Florida irgendwie so als nette Nebensache so nebenher. Und das ist natürlich auch praktisch für Management, Trainer und so weiter und so fort. Wenn du da mal 3 Spiele verlierst, gibt es keine Sondersendung im Fernsehen. Ja? Und damit kannst du auch in gewisser Weise deutlich ruhiger arbeiten als an vielen anderen Standorten.
Irgendwann machen wir das Thema nochmal auf. Die Leafs-Saison dieses Jahr nach Spiel 5, nach dieser krachenden Heimniederlage gegen Florida. Und dann nach Spiel 6 und wie sich da so, wie die Sondersendungen waren und was es war irre. Also es war.
Ja.
Und das hast du dann null. Und es kommt dazu für die Spieler, ich höre das immer wieder. Es ist ein Riesenvorteil, an einem Ort zu leben für die körperliche Regeneration, wo es warm ist die ganze Zeit. Also du bist nicht in diesem scheißkalten Alberta oben. Wo du rausgehst im Winter und frierst dir alles ab, sondern du gehst einfach vor die Tür und es ist warm und das macht immer was ganz anderes. Also es ist hochattraktiv, der Standort natürlich. Wir müssen über 2 Sachen reden, was das Finale angeht. Ich würde mal mit dem auf der Gewinnerseite bleiben. Nico Sturm gewinnt seinen 2. Cup, hat aber irgendwie Name kommt auf den Pokal, aber gespielt hat er nicht.
Ich bin noch nicht mal sicher, dass der Name auf den Pokal kommt. Also da bin ich gar nicht so sicher, weil wenn man sich die Regeln da mal anguckt, der muss entweder die Hälfte der Vorrundenspiele gemacht haben für den Verein.
Hat er nicht.
So, oder er muss mindestens ein Finalspiel gemacht haben.
Hat er auch nicht.
Okay. Oder aber dritte Variante, der Verein, der gewonnen hat, hält ihn für so essentiell für den Gewinn dieses Pokals, dass er einen Antrag praktisch stellt, oder Antrag ist jetzt sehr deutsch, also dass er sagt, er soll damit drauf. So, das ist so diese Regel für Verletzte. Das ist diese Regel, die man gemacht hat, mal so für verletzte Spieler, die weiß ich nicht, sich im eine Runde vorm Finale das Bein brechen und aber vorher 17 Punkte gescored haben. Ja, ich glaube deswegen wüsste ich. Also vielleicht haben sie ihn ganz doll lieb, Florina. Das ist natürlich möglich, aber eigentlich, wenn man so das pure Regelwerk sich anguckt, hat er auf dem Pokal nichts verloren. Und dann ist eben auch das Schlimme, dann kommt er mit dem Pokal auch nicht nach Deutschland. Weil das, den kriegst du nur deinen Pokaltag, wenn du auch draufstehst.
Wenn du draufstehst. Wieder was also, gelernt, wusste ich in der Form nicht. Ich dachte, weil er ja Playoffs gespielt hat. Und,
nee, das ist aus Finale gerechnet. Ja. Oder eben, wie gesagt, wenn der Club sagt, oh ja, der ist uns so wichtig beim Gewinn dieses Pokals gewesen, da muss der mit drauf. Nur ganz ehrlich, ich sehe das nicht, weil er in den Playoffs so eine bestimmende Persönlichkeit, dass man jetzt sagt, also ohne einen Nico Sturm würde dieser Pokal jetzt in Edmonton stehen. Ich glaube nicht.
Eher unwahrscheinlich, könnte höchstens sein, gut will, müssen wir mal schauen, weiß
ja,
ich. Aber
also, ja. Es gibt ja so eine gewisse, ich weiß nicht, ich glaube 60 Namen ist die Obergrenze, mehr dürfen da nicht drauf. Das hängt auch immer natürlich ein bisschen davon ab, wie weit das Management geht. Also ob die bis zum Kartenabreißer da alle mit drauf machen oder ob die sich ein bisschen zurückhalten. Aber also ich halte das nicht für ausgemacht, dass er da auf den Pokal draufkommt. Ja. Aber ich meine, immerhin, er war auf dem Eis nach dem Spiel. Er hat ihn hochgehalten, alles gut. Also moralisch hat er ihn natürlich mitgewonnen und es wird sich auch irgendwann kein Schwein mehr dafür interessieren. Der läuft jetzt einfach unter der zweimalige Stanley Cup Gewinner aus Deutschland und dann ist es gut. Aber einen Vertrag für nächste Saison hat er auch noch nicht.
Nee, wird er jetzt dann wird kommen jetzt, wo auch immer es ihn hinziehen wird. Da bin ich sehr gespannt, ob er bleiben wird. Und er ist ein guter Bulli-Spieler, guter Unterzahlspieler. Das ist schon eine Qualität, die Teams brauchen. Und gerade auch Teams, die am Capspace eher gucken müssen, dass auch Spieler finden, die für nicht so viel Geld kommen. Da könnte es interessant werden. Aber wenn wir um deutsche Champs reden, an der Stelle ein kurzer Exkurs, wer es noch nicht gesehen hat, das Video vom Sohn mit Isaiah Hartenstein, der in der NBA den Titel mit OKC gewonnen hat. Einfach mal anschauen, wie er seinen schlafenden Sohn auf dem Arm hält bei der Siegerehrung. Eines der großartigsten Videos, was ihr in dieser Zeit sehen wird, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aber lass uns natürlich auch über das andere große Team reden. Edmonton. Zum zweiten Mal durch diesen, ich finde, in der Tiefe viel besser besetzten Westen marschiert. Also im Westen sind mehr Teams, die nah am Cup dran sind als im Osten gefühlt. Und zum zweiten Mal gescheitert und diesmal vielleicht sogar ein Stück weit klarer gescheitert als im Jahr davor?
Nee, finde ich gar nicht. Also ich muss sagen, ich finde nicht, dass sie klarer gescheitert sind. Also natürlich sind sie, nominell ist das natürlich klar, in Spiel 7 bist du natürlich dichter dran, als wenn du in Spiel 6 verlierst. Aber also ich fand letztes Jahr, also wenn man einfach mal sieht, sie haben 4-mal verloren. Letztes Jahr wie dieses Jahr. Letztes Jahr haben sie von diesen 4 Spielen eigentlich mindestens 3 komplett chancenlos weggeballert worden. Und so richtig chancenlos fand ich, waren sie dieses Mal eigentlich in keinem. Also die sind teilweise ja deftig ausgegangen, klar. Aber da war natürlich dann auch viel, wenn du natürlich 5 Minuten vor Schluss den Torwart rausnimmst und kassierst dann noch 2 und dann noch einen und ja, dann sieht das alles böse aus. Aber das waren eigentlich alles Spiele, wo du sagen konntest, nach 2 Dritteln war das Thema nicht gelutscht. Mhm. Ja? Also ich fand von daher, es ist natürlich, Florida hat das natürlich mit großer Brutalität dann immer im letzten Drittel zu Ende gebracht. Aber also ich fand, sie waren nicht chancenlos. Sie haben viel Pech gehabt. Kannst du dir nichts von kaufen im Sport? Ist halt so. Aber dass sie jetzt weiter weg waren als letztes Jahr, also es wäre für mich eigentlich fast in jedem Spiel auch denkbar gewesen, dass es andersrum ausgeht.
Ja, du hast natürlich die 2 Overtime-Siege mit Toren von Dreisaitl, der wieder überragende Playoffs gespielt hat, also Kandidat für den Playoff-MVP war.
Hätten sie gewonnen, wäre es auch gewonnen.
Ja, wir können noch mal kurz auf das Buch verweisen von Günter Klein, unsere letzte Sendung dazu, hört da gerne noch mal rein an der Stelle. Ja, aber am Ende
Günther ist ja bestimmt der Einzige, der so zwischen fröhlich und traurig ist. Also traurig, weil er es natürlich auch dem Guten natürlich gegönnt hätte, aber fröhlich, weil er natürlich so nichts updaten muss in seinem Buch.
Und mit Nico Sturm natürlich ein Augsburger. Den Cup.
Ja. Ja, also Günther konnte eigentlich in diesem Finale nicht verlieren. Ne?
Ja, also er war der Gewinner des Ganzen, muss man sagen, schon vorher. Damit war das Thema durch. Aber ich glaube, seine Sympathien waren sehr eindeutig verteilt.
Also oh ja, das konnte man durchaus.
Was durchaus das Ding wissen. Angeht. Also hört gerne nochmal rein. Aber am Ende des Tages muss man sagen, es ist wieder ein Jahr mit zwei der fünf besten Spieler der Liga oder zwei der fünf besten Stürmer, wo du keinen Titel geholt hast als Edmonton.
Ja.
Und so blöd wie es klingt, mit diesem K.O.-System, es ist beschissen, aber der zweite ist einfach der erste Verlierer, so hart wie es klingt. Also
das ist noch nicht zufrieden insbesondere in Nordamerika ist das ganz besonders so. Hm. Und das wird natürlich jetzt auch für Kanada so langsam auch irgendwie pathetisch. Weil ne, die letzte kanadische Mannschaft, die das Ding gewonnen hat, war Montreal 1993.
Ja.
Ich kann mir das gut merken, weil da ist meine Tochter geboren. Und wenn ich so überlege, boah, seit die geboren ist, hat nie eine kanadische Mannschaft den Stanley Cup gewonnen. Ist schon ein bisschen komisch. Ne?
Ja, und es waren auch nicht so furchtbar viele, die in der Zeit im Finale, also jetzt Edmonton zweimal, davor die Canadiens in der Ottawa waren.
Ja, Edmonton nochmal, glaube ich. Ne?
Ja, Vancouver war dran. Ja,
Vancouver war mal dran, also 2006 gegen North Carolina.
Und aber, Vancouver gegen Boston mit Schubert und so, aber es stimmt. Ist nicht so, dass es so.
Ist nicht so, dass jedes Jahr eine US-Mannschaft gegen eine kanadische spielt.
Wie war denn überhaupt die Wahrnehmung des Ganzen in den USA, die öffentliche? Weil es ist ja, wie soll ich sagen, liegt ja beides in den jeweiligen Ländern, Entschuldigung, am Arsch der Welt. Ich bin heute etwas explizit unterwegs und Florida ist jetzt auch nicht das Team, glaube ich, was in New York so die Massen elektrisiert, kann ich mir vorstellen.
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war in New Jersey, in Newark in der Halle am Spieltag des vorletzten, also am fünften. Mhm. Am Spieltag vom fünften Finale. Und es hat auf Deutsch gesagt, ich habe mich mit allen möglichen Leuten über alles Mögliche unterhalten, es hat sich kein Mensch über dieses Finale unterhalten. Ja? Also, ist schon komisch. Und so insgesamt würde ich mal sagen, hier so, ja, klar, die Sportberichterstattung hat es natürlich hergegeben, aber ansonsten hat das hier eigentlich, also in New York hat es, glaube ich, keinen interessiert. Ja? Also hier sind sie, also in New York sind sie natürlich auch immer noch, was so die Sportberichterstattung angeht, sehr mit der Aufarbeitung des Rangers-Desasters beschäftigt. Aber ja, da muss man ehrlich sagen, das war, glaube ich, für die Liga jetzt in den USA gar nicht so toll, weil also die Panthers laufen hier nicht unter Traditionsmannschaft. Ne? Also da wäre so Boston oder so hätte da bestimmt mehr Aufmerksamkeit erregt. Und also auch so, also ich bin da sehr viel so Fanforen und Seiten und so weiter von den Caps auch unterwegs, auch da eigentlich eher so eisernes Schweigen. Ne?
Okay.
Interessiert mich nicht. War jetzt eigentlich, gut, haben dann so, als es dann durch war, haben dann ein paar, ja, so, ja, gut gemacht und ja, und habe ich ja, hat man gleich gewusst oder, ja, und natürlich die üblichen Verschwörungstheorien auf der kanadischen Seite hier, ja, solange Batman der Chef ist bei der NHL, wird auch keine kanadische Mannschaft gewinnen. Das ist ja bei diesen Verschwörungstheorien das Gute, wenn das dann immer so eintritt, wird das immer noch gut bestätigt. Aber ja, also dass das jetzt so ein total faszinierendes Ereignis gewesen wäre, nee, eher nicht. Und ich glaube auch, die Einschaltquoten waren eher richtig schlecht.
Ja, also zumindest im südlich der Grenze, also nördlich war es.
Ist okay, ja.
Ja.
Da also läuft aber Eishockey Kanada, eh besser.
Ne? Ja.
Ja, da läuft Eishockey eh besser.
Das ist ja der Punkt. Und du hast halt, ich glaube halt, du hast, das waren ja auch die ersten Playoffs in der Geschichte der NHL, wo kein amerikanisches Team aus den Original Six dabei war.
Also oh ja, das habe ich gar nicht gewusst.
Zum ersten Mal in der Geschichte der NHL war keines der Gründungsteams aus den USA, der vier Gründungsteams aus den USA in Playoffs dabei. Und das ist natürlich auch schon nochmal ein Punkt. Also ein Eastern Conference Finale, Carolina gegen Florida, da sind die lokalen Märkte jetzt nicht so ganz die großen, um es mal
Nee, das ist so ein bisschen, wenn man es auf deutschen Fußball überträgt, wäre das so ein bisschen Heidenheim gegen Hoffenheim. Ja.
Ja, und wir haben es ja auch gesagt, sobald dein Team draußen ist, muss schon was passieren, dass es dich noch interessiert. Das hast du mal ja
Genau.
dargestellt, so nach dem Motto, wenn das Team draußen ist, passiert dann nicht mehr viel.
Nee, dann ist die Saison vorbei. Und dann hast du halt so diese, weiß ich nicht, 10, 20% Verrückten, so wie uns, die den Quatsch dann halt trotzdem noch gucken, egal wer da jetzt gerade spielt. Und mancher zappt sicherlich auch mal rein. Ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch meine Freizeitaktivitäten dann nicht mehr so ganz so doll nach diesen Spielen ausgerichtet. Und dann so ab Spiel 5 dann schon, aber ja, ist dann halt so. Also galt jetzt eher so für die 2 Runden davor. Die Finalspiele gucke ich schon ganz gerne.
Ja,
Aber.
aber es ist dann wirklich, das ist dann ein Problem, weil die Liga ist anscheinend doch, wie soll ich sagen, bei der NBA ist es relativ egal, wenn da jetzt Oklahoma und Indiana im Finale stehen, sind jetzt auch nicht die größten Städte
Nee.
erstmal. Aber du hast trotzdem die Einschaltquoten, weil der Sport einfach sozusagen so in der Gesellschaft verankert ist oder der Bevölkerung im Interesse. Siehst du auch in den TV-Verträgen, was die Spieler verdienen. Muss man auch sagen,
So.
dass da einfach nochmal ein ganz anderer Background da ist und da kommt Eishockey immer noch lange nicht hin. Also da ist es immer noch.
Der gute Eishockey hat halt aus meiner Sicht den großen, der große Unterschied zu den anderen größeren Sportarten ist halt, dass die diese Inflation haben. Die haben
Ja.
halt viel zu viele Spiele. Ja, also das, wer da nur so ein Gelegenheitskonsument ist, dem fehlt da einfach auch die Energie, da jetzt über 82 Spieltage dran zu bleiben an dem Ding. Und dann ist eben auch, das ist mir jetzt, als ich so drüber nachgedacht habe, so jetzt bevor wir hier jetzt
Ja.
die Schaltung gemacht haben, habe ich gedacht,
Kurzer
sag mal,
Zwischenruf, wir denken über Sachen nach, bevor wir uns zum Reden
ja,
trauen.
das machen wir
Ja,
schon
das
manchmal.
tun wir schon ab und zu, kommt das vorher. Entschuldigung.
Wie lange diese Playoffs auch dauern, ja? Also dadurch, dass es ja so im Vergleich zu den deutschen Playoffs, das ist einfach mal noch eine ganze Runde mehr, ja? Und das ist, also ich überlege, wann ich mein letztes Spiel gesehen habe, wie lange das schon wieder her ist, das ist unglaublich, ja? Also
März, oder?
und
Ja.
ja, genau, das war im März. Also
Ja.
ich habe im März das letzte Spiel gesehen, dann bin ich in den Urlaub gegangen und dann kam ich wieder und dann waren die Devils draußen. So, und ja, also letztendlich, da sind die Hälfte der Liga, da sind die Leute im März das letzte Mal hingegangen und die Liga ist dann zu Ende Mitte Juni. Also das ist schon irgendwie verrückt. Da verlierst du die Hälfte der Leute, verlierst du auf dem Weg. Also das ist, ja, weiß ich nicht, wie sie das im Griff kriegen wollen.
Wahrscheinlich gar nicht, weil das einfach Teil des Systems ist und die Anzahl der
Ja.
Spiele brauchst du ja auch, du brauchst ja, also es geht ja eher darum, noch mehr Teams eventuell reinzunehmen, das System.
Ja, aber ich glaube, selbst wenn sie mehr Teams machen, die Spiele werden nicht mehr
Das
werden.
ist ja nicht
Also,
82, ja, das ist so
ja,
schon.
also das ist jetzt, glaube ich, so der Punkt, der dann auch irgendwann nicht mehr steigerbar ist, weil das kannst du dann irgendwann nicht mehr, auch bei den Auswärtsfahrten und alles, ja, kannst du das irgendwann auch nicht mehr bezahlen. Also das, was du dann mehr verdienen würdest, wenn du jetzt auf 88 Spiele gehst, das hast du dann durch die zusätzlichen Reisen auch gleich wieder verdödelt, weil ich glaube nicht, dass du überall da ausverkaufte Hallen hättest. Ja,
Nee,
und
es kommt ja. Und du hattest dieses Jahr auch eine lange Pause. Also der All-Star-Break war dieses Jahr länger, weil du dieses Four-Nations-Face-Off hattest. Was zu dem Zeitpunkt, wir haben ja drüber gesprochen, auch mit dieser Schlägerei nach 9 Sekunden,
war so.
USA, Kanada, 51. Start bei Trump, diese Nummer, Kachuk, der sich da
Ja,
erstmal eingenommen hat,
hast du
war eigentlich
alles,
perfekt. Aber jetzt reden wir
wobei das
drüber,
nächstes
dass.
Jahr genauso ist, da wird es dann halt Olympische
Ja.
Spiele werden, ne?
Ja, und die sind nochmal länger von der Pause her, ne? Oder? Drei
Nee, das ist
Wochen,
genauso. Die
zweieinhalb.
knallen ja dieses Turnier da in so einer fröhlichen, guten Woche durch.
Ich weiß
Also
gar
so lange
nicht.
ist die Pause auch nicht. Die Pause, ich meine, wir haben noch keinen Spielplan. So genau wissen wir es nicht. Aber ich glaube, die Pause ist auch nur 2 Wochen. Ja, also ich
Also.
erinnere mich da an die letzten Olympischen Spiele, wo sie mitgemacht haben. Da war ich nämlich auch gerade hier. Und da waren das auch nur 2 Wochen Pause oder 2,5 oder so. Ja, also das ist Sochi war das, glaube ich.
Ja, so 2014, ja.
Genau. Ja.
Ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Mal drüber gesprochen haben. Für die regelmäßigen Hörer, nein, wir hören die Sendung vorher nicht mehr um. Das war das in den USA eigentlich ein Thema, dass die USA Eishockey-Weltmeister wurden? Haben wir da drüber? Okay, nächstes Thema.
Ja, also auch wieder Sportseite hat darüber berichtet. Klar, es wurde in Foren wohlwollend zur Kenntnis genommen. Aber das ist jetzt nicht so, wie wenn Deutschland Fußball-Weltmeister wird. Ja, also ja, klar. Das ist schon eine andere Hausnummer. Ja, ist halt World Championship schön. Was natürlich sehr, also in bestimmten Kreisen, was natürlich da thematisiert wurde auf den Sportforen, war eher so dieses, wir sind jetzt Weltmeister geworden und die Kanadier nicht. Ja, also ihr habt zwar dieses andere Ding gewonnen, aber dafür jetzt und dann eben auch durch die Tatsache, dass sie das ja doch irgendwie so ein paar Jahre nicht waren. Wann waren die vorher das letzte Mal? 32 oder so?
Lange her auf jeden Fall.
Unglaublich, unglaublich lange her. Ja, und das ist ja so dieses sich mit Kanada vergleichen ist ja sehr, sehr wichtig hier.
Mit Blick auf die Zeit und weil jeder noch seine drei Tops und Flops mit reinbringen kann. Und das natürlich nochmal der zweite Schwerpunkt heute sein soll, auf jeden Fall. Laura Kluge, Boston. Ja. Sie kommt zu dir in die Nähe, von Toronto nach Boston.
Ja, ist jetzt ja nicht so weit, ne? Also ist halt, Boston ist ja eigentlich auch nur Toronto in USA. Also so ganz viel auseinander ist das nicht. Nicht mal so vom Leben her und so. Das ist schon irgendwie sehr, sehr, sehr ähnlich. Eine Seite vom See zur anderen. Ich hoffe einfach nur, dass ihr das auch was nützt und dass ihr da eine etwas bessere Rolle findet und etwas mehr Eiszeit findet. Dann macht es sicherlich auch mehr Spaß, mit ihr nochmal darüber zu reden.
Ja, ich glaube. Ja,
aber das werde ich natürlich probieren. Also,
ja. Ansonsten, wir laden es ja auch, also Laura, wenn du es hörst, du bist jederzeit eingeladen, gehen wir vielleicht auch mal an. Wir haben ja jetzt ein bisschen Pause bis Oktober, so ohne uns werde dann nicht über den Sommer kommen. Also wir werden uns schon mal melden zwischendrin. Vielleicht fällt uns da ja auch noch was ein, so die ein oder andere Idee. Aber Laura Kluge in Boston, ich glaube auch, es hilft natürlich auch schon Spielern, die schon in der Liga sind, wenn dann nochmal zwei neue Teams dazukommen. Weil du fühlst dann ja nicht nur mit Spielerinnen auf, die, wie soll ich sagen, die sozusagen von außen aus dem System kommen, sondern spielen auch mit Spielerinnen, die im System sind. Das heißt, du schaffst einfach mehr Kaderplätze.
Einfach mal blöd gesagt, sind 50 Kaderplätze mehr, ne? Wenn du da zwei Mannschaften dazu kriegst, haben 50 Frauen mehr Arbeit. Das ist einfach so. Und das ist auch gut so. Also insofern finde ich das auch sehr klasse, dass die das jetzt tatsächlich auch so durchziehen. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass die ja nun doch sehr eng beieinander sind, die beiden neuen Teams. Da haben sie halt jetzt irgendwie auch so ein Cluster wieder gebastelt.
Ja.
Ist gut für Reisekosten, wenn du so ein Team schon mal gleich um die Ecke hast. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, aber okay. Ich hatte jetzt eigentlich eher noch andere Orte vermutet.
Aber ja, okay, da hatten wir es ja drüber. Aber du baust halt direkt sozusagen das nächste Derby auf, nenne ich es mal. Das ist ja sozusagen nicht weit weg mit Seattle und Vancouver. Apropos Vancouver, in der AHL Kanada hat einen Titel gewonnen. Aber Vancouver möchte ich noch auf was anderes raus, weil geboren in North Vancouver, Nina Jobe-Smith gedraftet worden, PWHL, Runde 3 heute Nacht. Eben von Vancouver gedraftet worden.
Genau.
Vom neuen Team.
Die ist Verteidigerin, wenn ich das jetzt richtig sehe.
Ich habe hier vor, ja, Verteidigerin, ja.
So, dass wir jetzt eine Torwartin haben in der Liga, eine Verteidigerin und eine Stürmerin. Das kann für die Olympischen Spiele nur gut sein.
Ja, insgesamt, also ich kriege ja immer hier einen Föhn, wenn ich höre, wie wenig über Frauenfußball in Deutschland berichtet wird im Verhältnis und denke immer so, andere Frauen liegen, Frauen Eishockey, Basketball, Handball, wäre doch auch mal schön. Also großartig, also die Entwicklung ist da positiv, die WM war es ja nicht, insofern... schön, dass sich da was tut. Wir werden draufschauen, aber jetzt, wir haben schon über eine halbe Stunde rum. Wir sind nämlich schon bei Minute 32. Wer will anfangen? Willst du mit deinen Tops anfangen und ich fange dann mit den Flops an nachher? Oder gehen wir, gehen wir von den Flops zu den Tops? Komm, wir gehen vom vom Negativen zum Positiven. Ach. Erstmal draufhauen.
Ja.
Also, ich habe als Negatives, das mag jetzt echt überraschend kommen, weil es ist ja selten, dass ein Torhüter als bester Spieler der Liga ausbezeichnet wird. Aber ich habe tatsächlich als Flop die Winnipeg Jets und Connor Hellebuck, vor allem den Playoff Hellebuck auswärts, weil es kann zur Hölle nicht sein, dass du so durch die Liga marschierst, wie es die Jets getan haben, und dann so wieder abschneidest in den Playoffs und brauchst Spiel 7 in Runde 1, wo du mit Ach und Krach das Ganze noch in die Overtime ziehst. Ein Torhüter, der sich präsentiert mit Fangquoten, für die er sich, glaube ich, in Nachwuchsligen geschämt hätte. Also das mal hinkriegen. Ich habe die Tage den spannenden Satz gehört über Mitch Marner von wegen, ja, was ist denn momentan wert? Und dann kam so die Frage, ja, aber was ist er denn in den Playoffs wert? Und das finde ich tatsächlich spannend, was das Thema, wir hatten es ja vorhin bei den Panthers drüber, über den Wert von einem Spieler, wenn es um Vertragsverhandlungen geht, sozusagen, was bringt er dir in dem entscheidenden Moment? Nicht in der Vorrunde daheim gegen Utah im zweiten Drittel oder so, sondern was bringt er dir Spiel 6, Florida auswärts oder Spiel 7 daheim? Und das fand ich ja bemerkenswert. Flop finde ich tatsächlich auch, also mein Flop ist, ich habe da mehrere Sachen stehen, ich muss reduzieren, fällt mir gerade auf, ich habe 4 stehen, aber Four Nations hatten wir, deswegen will ich ja nichts mehr bei den Flops, aber dieser internationale Ausbau geht mir auf den Sender, aber egal. Refs in den Playoffs, es war wieder eine Katastrophe. Das Officiating war unter aller Kanone und dem Spiel unwürdig und was alles wieder übersehen wurde, und dann denkt man, das sind ja die Playoffs und wir können unserem Gegner einfach wehtun und Torhüter umfahren und Bandenchecks und ey, nee.
Stürmer, die in Torwarte fallen.
Ja, ja.
Und das mehrfach.
Ich habe dir da mal ein Video geschickt. Sam Bennett, wie er trainiert daheim und so. Ja, also nee. Einfach nee. Und mein letzter ist tatsächlich die Metro Division. Wann war denn das letzte Mal jemand im Stanley Cup Finale? Muss lange her sein. Also
ja, wüsste ich jetzt auch nicht.
Dürften die Caps gewesen sein, als sie einen Titel geholt haben, glaube ich sogar.
Könnte sein, ja.
Seitdem
nicht mehr. Das stimmt.
So ein bisschen Big Picture. Ja, aber das sind so meine. Das ist jetzt nicht unbedingt die Überraschung. Also nicht so. Nashville habe ich oft genug die Saison genannt, muss ich nicht mehr tun.
Ja, gut, Nashville habe ich auch auf der Liste hier.
Ja, dann du. Aber das sind meine drei.
Das ist für mich immer noch.
Ja, brutal.
Also ich weiß noch, wie ich im Sommer habe ich noch kurz mit Rob Fowey, der frühere Eisbärenspieler, der ist da ja Scout. Und mit dem habe ich noch kurz geschrieben gehabt, hier, Mensch, congratulations, habt ihr ja eine wahnsinnige Truppe zusammengebastelt. Und ja, und er schrieb dann noch so zurück, ja, und danke. Und ja, wir sind auch alle very excited about it und so. Und dann so gar nichts. Also so richtig gar nichts.
Aber also, das hat ja niemand kommen sehen. Also
nein.
Einziger hat gesagt, das wird nicht funktionieren, was die da machen. Einziger hat gesagt, mal sehen, ob das so gut wird. Sondern da war jeder, du holst
Stamkos, Marchessault,
du holst alles zusammen, hast einen guten Torwart.
Ja, eigentlich für mich ging es eigentlich nur darum, wie weit kommen die in den Playoffs?
Ja.
Ja, so. Und ich hatte so ein bisschen so gedacht, naja, das wird so 2 Runden gehen, ja. Vielleicht noch in die dritte und dann fehlt ihnen die Erfahrung. Dann haben sie einfach nicht das Team, das damit umgehen kann. Ja, aber dass die so wirklich, die waren ja eliminated, ich glaube, 10 Spieltage vor Schluss oder irgendwas, war da ja schon alles gelaufen. Ja, also das ist für mich einer der größten Flops. Dann natürlich die New York Rangers, ja, wie immer losgesprungen, als schon, also nach dem Motto schon mal für den Cup schon mal abgestaubt hier in der Vitrine und dann auch gar nichts. Ja, also auch das Gedöns hier, den besten Torwart der Welt und den Vertrag langfristig verlängern für 70 Trilliarden Dollars hier. Und dann hat der eigentlich auch nicht mehr so richtig viel gehalten. Also das scheint doch irgendwie bei den Torwarten so ein bisschen auch eine psychologische Nummer zu sein, wenn die so ihren Monstervertrag unterschreiben, müssen sie damit irgendwie auch erstmal klarkommen. Ne? Und der dritte Flop.
Entschuldigung, ja. Bei den Rangers kommt halt echt noch dazu. Das wird jetzt alle da draußen überraschen, aber wir zwei haben relativ regelmäßigen Austausch, auch jenseits der Sendung. Es gibt keine Organisation, keine da draußen von diesen 32, die annähernd so viel Scheiße gebaut hat, wie die Rangers, zumindest an die Öffentlichkeit kam. Was da alles hinter den was da alles im Team schief lief, wie man mit Mitarbeitern umgeht, wie man mit Spielern umgeht, also das ist ja vollkommen dysfunktional.
Mit Mitarbeitern umgehen, wie es dann keinen Backup für die Mitarbeiter gibt, wie alles irgendwie übergedeckelt wird. Also das Ding stinkt an allen Ecken und Enden da und eigentlich müsstest du da, also da ist glaube ich das Wort ausmisten, was ich sonst immer nicht so richtig passend finde, wenn es um Menschen geht, finde ich da schon durchaus angebracht. Also da weiß ich auch gar nicht, ob man da nicht die ganz große Lösung hätte finden sollen. Also den Trainer wegzuschicken, ja, okay. Aber vielleicht wäre da auch gut gewesen, auch im Management noch ein Stück weiter durchzugreifen. Aber gut.
Auch das Thema, wie soll ich sagen, in Kanada hat ja Roger seine Anteile jetzt ausgebaut an den Leafs. Ja, an den Leafs, genau. MLSI. Und da ist es so, MSG ist ja Betreiber des Madison Square Gardens und denen gehören die Rangers und die Knicks. Und im Endeffekt ist das ein Unterhaltungskonzern. Und solange das läuft, ist denen der Sport.
Mal davon jetzt ab, nicht nur das, sondern denen gehört auch die Radio City Music Hall, denen gehören noch ein paar andere Dinger, denen gehört noch der Sportsender, der hier alle Sportrechte für New York hat. Also egal, ob du Devils, Rangers oder Islanders sehen willst, brauchst du MSG. Nämlich deren TV-Sender, der jetzt in Gotham Sports umbenannt worden ist, damit es nicht mehr so auffällt.
Heißt nicht mehr MSG, okay.
Nee, der heißt jetzt nicht mehr MSG-TV, sondern der heißt jetzt Gotham Sports. Das ist aber wurscht. Das ist schon so eine Krake hier. Und solange das läuft, solange die Kohle kommt, und das ist eben in New York das Lustige, solange hier noch jeder amerikanische Tourist sagt, ich muss in den Garten, ja, egal ob es jetzt Eishockey oder die Knicks sind oder ja, solange verdienen die ihr Geld und solange kann das Ding auch weiterlaufen. Also das ist, glaube ich, die Mannschaft, bei der es am wenigsten darum geht, dass sie irgendwas gewinnen müssen. Das klappt auch so. Die machen auch so ihr Geld.
Ja.
Und jeder kauft auch da noch, also jeder Tourist kauft ja hier ein Basecap irgendwie, jeder amerikanische, und davon sind irgendwie so fast die Hälfte sind Rangers-Caps. Also das
vergiss nicht die Yankees an der Stelle.
Ja, aber die Yankees haben die andere
Hälfte, ja.
Ja. Auch da sind die Yankees so die Krake und deswegen gehe ich auch, wenn ich gehe, zu den Mets. Aber gut, davon mal ganz abgesehen. Ja, und mein dritter Flop, den muss ich ja noch unterbringen, das ist natürlich dusseligerweise die Mannschaft, wo ich dann auch noch die Jahreskarte hatte, die Devils. Also auch da ist so Anspruch und Wirklichkeit lag da so weit auseinander, dass es einfach ein Flop ist. Und dann eben diese unrühmliche Ende der Wechselfrist, wo sie einfach mal genau gar nichts auf die Reihe gekriegt haben, wo der Berg kreiste und einem ausgebar. Ja. So jetzt kommt der ganz große Kracher und macht euch bereit. Und das Management, da wurde am Mittag vor dem Ende der Trade-Deadline wurde noch eine Meldung verschickt. Das Management steht eine Stunde nach der Trade-Deadline zum Gespräch bereit. Da haben alle gedacht, hey, wen verpflichten die, Gretzky oder was? Ja, und dann haben sie gar nichts verpflichtet. Also das Ding muss voll in die Grütze gegangen sein. Es gibt so verschiedene Theorien, wen sie da holen wollten und wen sie alles nicht gekriegt haben. Geschichte war Brad Marchand, der dann ja lieber mit Florida als Stanley Cup gewonnen hat, als nach New Jersey zu gehen.
Und ihn schön gefeiert hat, ja.
Ja, also ist in Ordnung, aber deswegen Devils Flop. Was mich im Übrigen aber nicht davon abgehalten hat, meine Karte zu verlängern und auch die nächste Saison zu hoffen, dass es besser wird.
Der Platz
wird
sieht gut aus, den du mir da gezeigt hast.
Ich habe mich auch ja, so halb zog man ihn, halb sank er hin. Habe ich mir also jetzt noch einen besseren Platz andrehen lassen, der natürlich auch noch ein bisschen mehr Geld kostet. Aber das ist ja kein Geheimnis. Ich habe nur noch dieses eine Jahr hier in New York und ich gehe davon aus, bin ja auch ein alter Mann, ich werde nicht mehr so viele NHL-Jahreskarten kaufen. Und insofern habe ich diese dann jetzt halt auch vielleicht ein bisschen über meine Verhältnisse gekauft. Aber egal. Ich bin alt und ich sitze jetzt auf der Geraden, wo ich eigentlich immer am liebsten sitze und ich habe einen gepolsterten Sitz. Da kann man sich schon so ein bisschen, wenn man die beiden Faktoren hört und war schon mal hier drüben, da kann man sich schon mal ermessen, dass das jetzt nicht billig wird.
Da zahlst du es mit der Kohle, die du hier verdienst. Alles gut.
Ja, genau. Das ist ja bei den Tantiemen, die ich
bei dem, was hier reinfließt,
für diesen Podcast kriege, könnte ich mir eigentlich auch noch eine zweite holen. Gut, ja, dann wären wir dran mit den Tops. Da darfst du wieder anfangen.
Wir gehen gleich in die Overtime, aber wir machen jetzt noch unsere Tops, weil das gehört natürlich.
Ja, die Tops müssen wir noch machen. Jetzt.
Hallo, klar, deine.
Ja, Top für mich, 50 Jahre Capitals. Also nicht nur diese Auftakt von dem Ganzen, die Saison war geil. Alles das, was die gemacht haben in der Saison an Veranstaltungen, an Rückblicken, an Videos, an Zeug, war für einen Fan wirklich herzallerliebst. Also da ist einem immer wieder das Herz aufgegangen, mit welcher Begeisterung und mit welchem Aufwand und wie liebevoll die das da auf die Reihe gekriegt haben. Und dann eben so in dem Ganzen noch eine geile Saison gespielt, dann noch den Rekord von Ovechkin, für mich natürlich auch top. Ja, also dabei zu sein, wie einer den Rekord von Gretzky bricht. Wir haben ausführlich darüber gesprochen. Absoluter Top. Das wäre Top 1. Top 2, Stadium Series in Columbus. Mhm. Auch so, wie es zustande gekommen ist, auch darüber haben wir gesprochen, war für mich...
Nochmal hören, wer es noch nicht gehört hat.
Absolutes Eishockey-Highlight des Jahres. Hat auch dazu geführt, dass ich beim nächsten Mal dann diese Stadium Series in Tampa mir wohl auch wieder antun werde, wenn es dann dafür mal irgendwann Karten im Verkauf gibt. Auf Flüge habe ich schon. Also diesmal ein bisschen anders, diesmal mit langer Vorbereitung. Vielleicht wird es dann nicht so gut, wer weiß das schon so genau. Ja, und mein dritter Top hat jetzt überhaupt nichts mit der NHL und mit Nordamerika zu tun, sondern ich habe es ja geschafft, in dem ganzen Gedöns so mit irgendwie Leben auf zwei Kontinenten, dass ich das letzte DEL-Spiel-Finale Eisbären gegen Köln in Berlin noch gucken konnte, zusammen mit meiner Tochter und meiner Enkelin. Und das war auch für mich ein großes Eishockey-Highlight. Und ich weiß nicht, ob derjenige überhaupt diesen Podcast kennt und zuhört, aber der das ermöglicht hat, dass ich da diese Tickets gekriegt habe, an dem nochmal Riesendank. Du hast echt was gemacht in meinem Leben. Ja, das wären meine Tops.
Schick in den Link zur Sendung mit vielen Grüßen. Und ich kann sagen, ich habe ja das Foto von euch gesehen, da war jemand sehr, sehr glücklich. Da war jemand sehr, sehr glücklich.
Und das war vorm Spiel.
Ja. Oh. Ja, meiner, ich nehme mal Sachen raus, weil ich habe der Zettel ist voll hier und ich nehme mal drei Sachen raus, die 895 muss man rausnehmen. Also rein sportlich gesehen, da gibt's kein Vertun. Auch wie das Ganze inszeniert wurde, auch wie das dann bei uns so war und du so, ich bin in der Halle und ich so, okay. das war einfach ein sehr besonderer Moment und wahrscheinlich wird irgendwann mal einer kommen, aber ob wir dann noch leben, wissen wir nicht. Ich habe als ein Top der Saison reingenommen junge kanadische Teams mit Ottawa und Montreal, die beide ein tolles Eishockey gezeigt haben und die Jungs da werden nicht schlechter die nächsten Jahre und mit denen ist zu rechnen. Also ich glaube, dass wir da viel Spaß haben werden. Vielleicht ist es gar nicht Toronto oder Edmonton, die in den nächsten Jahren da mal in Frage kommen. Also es kann natürlich, wird noch dauern, aber da ist was am Entstehen. Und das hat gerade auch, dass die Canadiens sich dann noch, oder Kanadier sich noch für die Playoffs qualifiziert haben. Montreal wieder die Halle voll und das ist da schon nochmal, da ist ja sonst nichts, Entschuldigung. Das ist schon,
mit Trash-Talk der Extraklasse Richtung Washington, das war richtig schön.
Das ist einfach schon dieses Bell Center mit keine Ahnung, größte Halle der Liga, mit wie viel da auch immer
22.000 Plätze.
Ja, das ist schon großartig gewesen. Und mein letzter Top, und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, als Fan von den Maple Leafs, ist der neue Head Coach der Boston Bruins. Marco Sturm, der echt den Weg gegangen ist, da reden wir nochmal bei einer anderen Sendung nochmal drüber, gehen da nochmal mehr in die Tiefe, kann ich auf jeden Fall sagen, der echt diesen Weg, der, wie soll ich sagen, man hätte ja auch einen bequemen Weg gehen können und der dann echt über den sozusagen den Trainer schon auf,
ja? Sagen wir mal so, der könnte auch immer noch Nationaltrainer sein.
Ja,
ich glaube, niemand hätte ihm diesen Job bereitig gemacht.
Niemand wäre auf die Idee gekommen, dass er es nicht mehr. Aber er hatte das Ziel, ich will NHL-Coach werden, auch vom Anspruch her. Und hat dann gesagt, ich habe dieses Angebot, als Assistent zu arbeiten, ist dann in die AHL gegangen und bekommt jetzt eine Organisation an die Hand. Also mehr Tradition und Druck ist schwierig zu finden in der Liga. Da musst du schon nach Kanada dafür, um da noch mehr auf die Schultern geladen zu bekommen. Aber er hat das Selbstbewusstsein, das zu nehmen. Und ich kann auch diese Eröffnungs-Antritts-PK von ihm wirklich empfehlen, diese halbe Stunde. Freue mich da sehr drauf, was das gibt. Also, weil man muss auch nochmal daran erinnern, wie er die Mentalität im deutschen Eishockey verändert hat. Als er damals kam und gesagt hat, nee, Viertelfinale, nee, ist nicht gut genug. Nee, wir wollen Titel holen, wir wollen einen Schritt weiter gehen. Und ich glaube, er wird auch da sein. Also ich traue es ihm zumindest zu, dass er da seinen Weg gehen wird. Wirklich ein Highlight. Und ein persönliches Highlight muss ich natürlich noch loswerden. Wir machen das Ding jetzt seit über einem halben Jahr. Das ist schon ein großes Highlight für mich. Danke an dich, weil für euch da draußen, um euch das mal so mitzugeben, es ist nicht so, Sven lädt ein, dann kommt Thorsten dazu und dann machen wir das, sondern es ist ein gemeinsames Projekt und es ist ein gemeinsames Baby, was wir hier pflegen und es ist ein ganz großes Highlight. So.
Ja, vielen Dank. Also da kann ich mich nur anschließen. Ich nehme das einfach mal so hin. Ich finde das auch schön, sonst würden wir das nicht machen. Und ich empfinde mich auch zwar grundsätzlich bei Eiszeit FM bin ich natürlich Gast, weil das ist ein Adler Mannheim Projekt, da kann ich nur Gast sein, aber das, was wir hier beide zusammen machen, bin ich natürlich keiner. Das ist
total klar. Nee, weil es aber für draußen, weil manchmal so die Fragen kommen, wie ist das, und das war mir auch nochmal wichtig. Wir sind durch, wir sind auch über der Zeit.
Natürlich, wie immer.
Deine Mittagspause ist bald rum.
Wann können alte Männer schon mal irgendwie pünktlich Feierabend machen? Das kann gar nicht klappen.
Immerhin mussten sie nicht zwischendrin raus und so.
Nee, das ist schon mal viel wert. Und wir haben eine Saison rum. Freuen wir uns auf die nächste.
Wir freuen uns auf die nächste. Wir hören uns aber auch mal in der Sommer.
Ja, denke auch. Also ich habe ja schon mal kurz gesagt für die nächste Saison. Also ein bisschen gucke ich hier noch zu. Ich denke mal, jetzt haben wir demnächst noch den Draft. Vielleicht passiert da noch was Lustiges. Wir wollten darüber ja auch immer mal sprechen. Das können wir dann vielleicht mal irgendwie so in die Sommerpause reinpacken. Weil für diejenigen, die so mit diesem ganzen Gedöns hier in Nordamerika nicht so vertraut sind, könnten wir halt noch mal so ein paar Sachen so informationsmäßig
anstreuen. Ja, so wir erklären, was ist was oder so. Ja.
Ja, irgendwie sowas. Ja, ich denke, da haben wir in der Sommerpause auch ein bisschen eher Zeit für.
Das machen wir. Ja. Mein Lieber, vielen, vielen Dank. Dir frohes weiteres Schaffen.
Herzlichen Dank. Und
danke euch da draußen.
Den Menschen da draußen, schöne Sommerpause und kommt gut durch die Zeit. Und wir sehen uns, hören uns irgendwie alle irgendwo wieder, wo es Eishockey gibt.
Und nochmal der Hinweis, folgt uns, was heißt nochmal, den habe ich noch nicht gemacht. Ihr könnt uns folgen, Blue Sky, Instagram sind die Kanäle, Eiszeit FM, ihr findet uns da. Bis bald, in diesem Sinne, habt's schön. Tschüss.
Ciao. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.